Guten Morgen. Bald brauche ich gar nicht mehr Guten Morgen zu sagen. Es war gerade eine lange Diskussion, ob wir das Lied noch spielen oder nicht. Aber ich habe gehört, ihr seid alle ausgeruht, weil ihr alle im Urlaub wart. Das ist schön. Und es ist schön, die Gemeinde wieder voll zu sehen. Ich bin so vor vier Wochen zurückgekommen, selber aus San Francisco, aus meinem Gemeindepraktikum dort. Und ich kam hierher zurück und dachte, wow, ihr seid auch alle in Kalifornien anscheinend. Wir haben Abendmahl gefeiert vor 3 Wochen mit einer wirklich kleinen Runde. Wir hätten uns alle an den Tisch setzen können, glaube ich. Es ist schön, dass es euch noch gibt. Ich würde euch gerne eine Frage stellen zu Beginn der Predigt. Hast du oder hattest du einen Lebenstraum? Danke, Rudi. Denk mal darüber nach, was fällt dir zuerst ein, wenn du an Lebenstraum denkst. Vielleicht Kindheitslebenstraum oder etwas, was du dir jetzt noch wünschst. Hat es sich erfüllt oder nicht? Hoffst du noch drauf, dass es sich erfüllt? Was ist dein Lebenstraum? Und wenn wir dann so als gut erzogene Christen an Lebenstraum denken, kommt oft so der Begriff Berufung auch noch ins Spiel. Wenn du jetzt an den Begriff Berufung denkst, was kommt dir dann zuerst in den Sinn? Woran denkst du, wenn du das Wort Berufung hörst? Mir geht es oft so, dass ich erst das Gefühl habe, mein Lebenstraum und Berufung passt manchmal nicht so richtig zusammen. Ich hatte sehr, sehr viele Lebensträume schon in meinem Leben. Gerade als Kind hat sich das ständig geändert. Die wenigsten davon haben sich erfüllt. Bei vielen bin ich auch sehr dankbar, dass sie sich nicht erfüllt haben. Und beim Thema Berufung denke ich ganz oft so an Gottes Plan für mein Leben. Und dann ist es oft so übergestülpt, nicht das, was ich als Lebenstraum habe, sondern Gottes Berufung, Gottes Plan für mein Leben, sein Wunsch vielleicht für mein Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch denkst oder ob dir das auch oft als Gedanke in den Kopf kommt oder dir gerade in den Kopf gekommen ist, wenn du an das Thema Berufung denkst. Gottes Traum für mein Leben, Fragezeichen. Es gibt sogar ein Buch, das so heißt. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel über Berufung nachgedacht oder nachdenken müssen. Ich habe jetzt 3 Jahre Bibelschule fast hinter mir, ich bin fast fertig und es kommt immer so die Frage von allen, ne? Was kommt denn nach der Bibelschule so? Man ist ja schon so ein bisschen in dieser Laufbahn und wenn ich dann so in meine Heimatgemeinde komme oder in meine Gemeinde in San Francisco, wo mich die Leute auch schon kennen, da habe ich mal früher gelebt, dann kommt immer die Frage, ja und? 3 Jahre Bibelschule und? Und dann sage ich immer erst, ja, war gut, hat mir sehr weitergeholfen im Leben, hat mich Gott näher gebracht, ja und? Was kommt jetzt? Und ich glaube, das ist für viele so dieser Gedanke bei Berufung. Man wird in den christlichen oder in den vollzeitlichen Dienst berufen von Gott. 3 Jahre Bibelschule müssen ja zu was gut sein. Ich mache das Praktikum in San Francisco, um herauszufinden, ob es vielleicht der Platz ist, wo Gott mich haben möchte, ob ich dort in den vollzeitlichen Dienst gehen soll. Solche Dinge. Das hat mich sehr viel über Berufung in letzter Zeit nachdenken lassen und dann ist mir in der Jugendfreizeit auch einiges bewusst geworden darüber. Und einige Gedanken davon würde ich gern mit euch teilen. In der Freizeit war unser Thema nicht Berufung. Wir hatten Themenabende, wo es um Personen aus der Bibel ging. Und wir haben verschiedene Personen aus der Bibel betrachtet, was wir aus deren Leben lernen können, was vielleicht vorbildhaft ist. Was ist nicht so vorbildhaft? Wie hat Gott mit diesen Personen interagiert? Wie ist er mit ihnen vorangegangen? Aber ein Begriff, der sich so, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber der sich für mich so eingeprägt hat in dieser Zeit, war der Begriff der Berufung. Weil bei fast allen Personen aus der Bibel, oder eigentlich allen, kam dieser Begriff in irgendeiner Weise vor. Jetzt haben wir diese alten Glaubensväter, Glaubenshelden wie Abraham und Mose durchgenommen. Da denkt man klar an Berufung, weil es einen konkreten Auftrag von Gott gibt, ein großer Dienst für ihn. Aber wir haben auch Personen angeschaut wie die blutflüssige Frau aus dem Markus-Evangelium, deren Namen wir nicht mal wissen und die nicht direkt in den Dienst berufen wurde von Gott, aber die zum Glauben gekommen ist und die Gott als Nachfolgerin berufen hat, die Gott berufen hat, seine Tochter zu sein. Und bei all diesen Personen, auch wenn wir die ganz kleinen Personen in der Bibel betrachtet haben, die keine konkrete Aufgabe bekommen haben, kam immer wieder dieser Begriff der Berufung, wenn wir darüber gesprochen haben, wenn wir uns ausgetauscht haben über diese biblischen Geschichten. Und einige Gedanken sind mir da wichtig geworden, die ich gerne mit euch teilen würde, als ich dann zurückkam von der Freizeit und mir überlegt habe, worüber möchte ich heute predigen. Da dachte ich, oh Berufung, ich kann nicht über Berufung predigen, da muss ich ganz vorne in der Bibel anfangen, kann erst ganz am Ende wieder aufhören, würden wir hier in der Woche noch stehen. Aber um diese verschiedenen Arten der Berufung oder um diesen alttestamentlichen Begriff geht es mir gar nicht so sehr. Und ich habe hier heute nicht den Anspruch, die Berufung in ihrer Ganzheit zu beleuchten. Das würde ich nicht hinkriegen. Aber es geht um einige Gedanken für unser tägliches Leben heute. Also, was ist Gottes Berufung für mich heute? Bin ich ein Berufener von Gott? Wie leben wir heutigen Christen mit der Berufung? Ja, im Alten Testament läuft das teilweise ziemlich anders ab, mit Propheten, die berufen werden, mit diesen alten Glaubenshelden, mit denen Gott direkt spricht. Für uns ist das heute manchmal ein bisschen fremd, weil wir diese Erfahrungen wohl kaum machen. Trotzdem spielt das Thema Berufung eine große Rolle im Leben eines jeden Christen. Und ich habe mir so drei Fragen notiert, die für mich sehr entscheidend sind in meinem täglichen Leben, wenn ich über Berufung nachdenke. Vielleicht sind die für euch auch entscheidend. Die erste Frage war überhaupt mal, bin ich berufen oder werde ich berufen? So gerade an der Bibelschule, wenn es zu Ende geht, man trifft sehr, sehr viele Leute, die sich fragen, ja, jetzt könnte mal langsam die Berufung kommen, ich bin jetzt fast fertig und wird Gott mich berufen oder nicht? Und immer ist dieser vollzeitliche Dienst gemeint. Und wir lesen gerade im Neuen Testament so viele Stellen über Berufung, wo steht, wozu Gott uns berufen hat. Und das wenigste davon zielt auf einen vollzeitlichen Dienst oder auf ein bestimmtes Ereignis, auf eine bestimmte Aufgabe ab. Ich werde heute sehr viel blättern in der Bibel. Ich werde immer ein paar Sekunden dazu brauchen. Das gibt euch die Zeit, wenn ihr möchtet, vielleicht mitzublättern. Wir können nicht alle Stellen beleuchten, aber ich möchte gerne mal 1. Timotheus 1, Vers 9 mit euch lesen. Das ist nur eine von vielen Stellen, wo etwas deutlich wird, was mir heute Morgen ganz wichtig ist. 1. Timotheus 1, Vers 9. Da schreibt Paulus, Moment, ich bin im falschen Brief. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen. Nee, ich bin wieder im falschen Vers. Ich glaube, ich habe mir die falsche Stelle rausgeschrieben. Vielleicht ist 2. Timotheus 1,9, aber ich glaube. Ja? Wer hat ja gesagt? Gleich werde ich gucken, ob das stimmt. Ja, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Danke, Peter. 2. Timotheus 1, Vers 9. Schreibt es euch richtig ab. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und es geht da gar nicht so drum, was wir getan haben. Es ist Gottes Bestimmung, uns zu berufen. Und Paulus schreibt hier ganz selbstverständlich von uns oder wir und meint damit die Christen. Und es gibt sehr viele andere Stellen, gerade in den Briefen von Paulus, wo es um diese Selbstverständlichkeit geht. Gott hat uns doch berufen als Christen. Gott hat uns berufen dadurch, dass wir gläubig geworden sind, dass wir als gläubige Christen unseren Weg gehen. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele andere Bibelstellen noch dazu und ein paar werde ich sowieso im Laufe der Predigt noch beleuchten. Da werdet ihr das auch noch ein paar Mal lesen, dass Gott die Gläubigen berufen hat. Berufung geht an alle Christen. Wenn du Christ bist, bist du ein Berufener. Egal, ob das einen konkreten Dienst beinhaltet, egal, ob das ein vollzeitlicher Dienst ist. Wenn du Christ bist, bist du ein Berufener. Das sagt uns die Bibel sehr, sehr deutlich. Es ist eine Gemeinsamkeit bei allen Gläubigen. Und Gott beruft uns bei unserer Bekehrung. Gott beruft uns bei unserer Bekehrung als Gläubige. Da stellt sich mir dann direkt die nächste Frage: Wozu bin ich denn berufen? Wenn Gott uns jetzt wirklich alle beruft als gläubige Christen, wozu sind wir denn berufen? Und ich wette, dass den meisten von euch jetzt einige Bibelstellen gleich einfallen, wo es heißt, wir sind berufen, Gott hat uns berufen zu sein, so und so. Einige Stellen würde ich gerne anschauen, diesmal sind es hoffentlich die richtigen. 1. Petrus 1, 15 bis 16. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also hier ist nochmal klar, Gott hat uns berufen, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Wozu sind wir berufen? Heilig zu sein. Wir sind zur Heiligkeit berufen. Sind zu weit. Lesen wir mal weiter. Wir bleiben im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also in den vorangegangenen Versen geht es darum, für Christus auch zu leiden, wie er das auch am Kreuz getan hat. Denn dazu seid ihr berufen, und dann heißt es, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist der Grund der Berufung, warum wir berufen sind. Damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir sind berufen zur Nachfolge. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft mit Christus, Gemeinschaft mit Gott, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Heiligkeit, Gemeinschaft mit Christus, Nachfolge. Nachfolge bedeutet auch deinen Lebensstil, ja? Also wie folgst du Gott nach? In der Gemeinschaft, die du mit ihm hast, aber auch, ob du wirklich dabei bist, ob du auf Gottes Weg gehst, ob du wirklich so lebst, wie es Gott sich von dir wünscht. Und da kommen jetzt die individuellen Aufgaben vielleicht ins Spiel. Nur du weißt, was Gott vielleicht heute von dir will, nur du weißt, was er von dir verlangt, was du in deinem Leben änderst. Nur du weißt, was du verbaut. 1. Wenn es darum geht, ja, wenn es um unseren Lebensstil geht. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also die Berufung zum Glauben ist hier gemeint, dass wir der Berufung würdig wandeln. Also wenn ihr vorhin an euren Lebenstraum gedacht habt, vielleicht war das ein bestimmter Beruf, vielleicht war das etwas, was ihr gerne sein wolltet oder immer noch sein wollt. Und wir als Christen, unser Beruf ist in erster Linie auch Christ zu sein. Ja, wenn unser Beruf Christ ist, dann sollten wir auch so leben, wie Christen leben. Und wenn wir da den Begriff Heiligkeit nochmal heranziehen, was heißt das eigentlich, berufen zur Heiligkeit? Was heißt es, heilig zu sein? Was bedeutet denn das Wort heilig? Es bedeutet, abgesondert zu sein für Gott. Ja, es bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Wir können nur Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir heilig sind. Und wir sollen so leben, abgesondert, ausgesondert für Christus. Und das hängt nicht nur mit deinem äußeren Lebensstil zusammen. Wenn ihr euch mal so umschaut, gerade hier in unserer westlichen Kultur, wir haben hier sehr, sehr stark die Vermittlung von christlichen Werten. Auch bei Leuten, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Ja, wenn es darum geht, ein ethisch korrektes Leben zu führen, wenn es um christliche allgemeine Werte geht. Ich komme aus einem unchristlichen Elternhaus und bin trotzdem irgendwie christlich erzogen. Und meine Eltern haben mir mit auf den Weg gegeben, wie sie sich vorstellen, dass ich ein ethisch gutes Leben lebe. Ja, sodass ich, dass man nicht lügt, dass man nicht stiehlt, dass man kein Bayern-Fan wird. Sowas haben meine Eltern immer gesagt. Wollte mal gucken, ob ihr noch wach seid. Daniel, spätestens jetzt musst du zuhören. Ja, nehmt das nicht ganz so ernst, aber diese ethischen Werte, die werden uns hier auch vermittelt von Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Ja? Und man kann sehr leicht sich diesen christlichen Lebensstil auch antrainieren. Ja? Man kann mit diesen christlichen Werten leben und nach außen dieses Bild liefern. Und ich will euch was sagen. Ich habe 2007 war ich mit der Schule fertig, wusste noch nicht genau, wo es hingeht. Und ich habe lange Zeit in einer richtigen Glaubenskrise gelebt. Und während dieser Glaubenskrise war eine meiner aktivsten Zeiten in der Gemeinde. Ich bin aber in meinem Leben kaum mit Gott gegangen. Ich war schon gläubiger Christ, ich war bekehrt. Aber ich habe das alles so ein bisschen schleifen lassen. In meinem Privatleben waren viele andere Dinge, die mich irgendwie mehr interessiert haben. In meinem Alltag hatte Gott keine große Hoheitsgewalt mehr. Ja? Also ich habe ihm nicht wirklich mein Leben unterstellt. Und keiner hat das gemerkt, weil ich nicht wollte, dass es jemand merkt. Und ich bin in der Gemeinde schon viele Jahre gewesen. Ich wusste genau, wie ich mich verhalten muss, damit das keiner merkt. Ich wusste ganz genau, was ich zu tun habe, was die Leute hören wollen. Und ich war aktiv in der Gemeinde, im Musikdienst und in allen möglichen Dingen und in Jugendarbeit. Und irgendwann habe ich festgestellt, wie sehr ich mich da an anderen auch verschuldige, wenn ich nicht mit dieser richtigen Einstellung daran gehe, wenn ich nicht wirklich ausgesondert bin für Gott. Und wie gesagt, ich war das, weil ich bekehrt war. Aber ich musste irgendwann unter Tränen zu meinem Pastor gehen und ihm das alles erzählen, was ich für ein Jahr oder ich weiß nicht, wie lange das war, was ich in dieser Zeit hinter mir habe, ja, also was ich in dieser Zeit durchgemacht habe, und musste da einen Neuanfang starten und mich entschuldigen bei den Leuten, denen ich das vorgespielt habe. Also worauf ich hinaus will, es kommt auf deine Herzenseinstellung an, es kommt darauf an, bist du wirklich zur Heiligkeit, fühlst du dich wirklich zur Heiligkeit berufen, ist es dir wichtig, weil die Heiligkeit hat nichts damit zu tun, nicht zwingend damit was zu tun, wie du dein Leben lebst. Also nicht nur auf die Äußerlichkeiten kommt es da an. Du kannst gar nicht wissen, mit welcher Einstellung ich heute hier vorne stehe. Ich weiß vielleicht, was in der Bibel steht. Ich habe 3 Jahre Bibelschule hinter mir. Ich weiß, was ihr hören wollt. Aber wie ich zu Gott stehe, wie meine Herzenseinstellung heute hier vorne ist, das weiß nur ich, das weiß nur der Herr. Das könnt ihr vermutlich gar nicht so genau prüfen, aber ihr könnt es bei euch selber prüfen. Ihr wisst, mit welcher Einstellung ihr durchs Leben geht. Wie ihr euch verhaltet nach außen hin, aber auch wie ihr zu Gott steht. Sind wir wirklich ausgesondert? Fühlt ihr euch wirklich als Abgesonderte für Gott besonders? Ja? Nicht in dem Leben, in dem alle Menschen, ungläubige Menschen auch vorangehen und vielleicht ähnlich vorangehen wie Christen. Nur du weißt, wo du stehst. Lebst du einen heiligen Lebensstil nach außen und in Wahrheit gehörst du nicht Gott? Die Frage kannst du dir nur selber beantworten. Und diese Frage würde ich mir immer wieder stellen an eurer Stelle. Die Frage muss ich mir auch immer wieder im Leben stellen, weil es viele Dinge gibt, die mich immer wieder einholen. Dinge, in die ich immer wieder zurückverfalle, die mich aber von Gott trennen. Und immer wieder muss ich mir diese Frage stellen. Gehöre ich Gott wirklich? Bin ich wirklich? Möchte ich wirklich zur Heiligkeit berufen sein? Da heißt es denn, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Dieser Vorwand für das Fleisch ist vielleicht ein bisschen das, was ich eben schon angesprochen habe. Wenn wir sagen, wir sind zur Freiheit berufen, heißt es nicht, dass wir alles tun und lassen können und Gott das egal ist. Es heißt, wir haben unsere Freiheit, aber wir sollen unseren Willen und unsere Wünsche Gott unterstellen, das heißt es, Gott nachzufolgen, das heißt es, diesen Lebensstil zu leben, für Gott, der wirklich echt ist, diesen christlichen Lebensstil, der wirklich echt ist. Freiheit in Abhängigkeit, Willen und Wünsche, Gott aber unterstellen. Hast du schon mal in deinem Leben an einer Lebensweiche den falschen Abzweig genommen und hast es hinterher gemerkt und musstest dann mit dieser Konsequenz leben? Also ich kenne so ein paar Umwege in meinem Leben, das habe ich auch in der Jugendfreizeit gesagt. Ich weiß von einigen Umwegen in meinem Leben, die eigentlich nicht nötig gewesen wären, die ich eingeschlagen habe, manchmal voll bewusst, manchmal nicht ganz so bewusst, wo ich aber in eine falsche Richtung gegangen bin, wo Gott vielleicht etwas Besseres oder einen direkteren Weg für mich gehabt hätte. Und jetzt müssen wir eben mit diesen Umwegen oder mit den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, müssen wir eben leben. Aber ich weiß, dass es oft einen besseren Weg von Gott gegeben hätte. Und es lag an mir, dass ich diesen Weg nicht genommen habe. Und dass ich stattdessen auf meinem alten, abgenutzten Weg geblieben bin, der eigentlich nicht so gut war. Wer erinnert sich daran? Wer weiß, was das ist? Alle, die über 25 sind, müssten sich vielleicht noch so ein bisschen dran erinnern. Kommt drauf an, wie medienaufmerksam ihr vielleicht damals wart. Das ist der sogenannte Transrapid, eine Magnetschwebebahn, die in Deutschland entwickelt wurde, über sehr, sehr viele Jahre. In den Ende der 60er hat das schon angefangen. 1979 wurden die ersten Prototypen vorgestellt, die wirklich gefahren sind. Und 1987 wurde eine riesige Teststrecke für mehrere Milliarden Mark im Emsland gebaut, kilometerlang durch die Landschaft, wo diese Magnetschwebebahn gefahren ist. Und das Ding war super fortschrittlich und hatte fast unendlich viele Vorteile gegenüber normalen Zügen oder gegenüber allen anderen Transportmitteln eigentlich. Das erste war, dass es fast keinen Verschleiß gibt an diesen Zügen. Es gibt keine Räder, es gibt kein Getriebe, es gibt keinen Motor, es gibt keine Achsen, es gibt keine Federn, nichts. Das Ding fährt auf dieser Schiene und wird einfach nur durch elektrische Magneten schwebend gehalten. Ja? Und durch die Kraft der Magneten, die sich dann an dieser Strecke immer ein- und ausschaltet, wird der ganze Zug auf dieser Bahn gezogen sozusagen. Alles nur mit Kraft von Magneten und das Ding schwebt tatsächlich auf dieser Betonbahn. Es berührt diese Bahn nicht, es gibt kaum Verschleiß. Das Ding konnte 500 km/h schnell fahren. Und da das auf so Stelzen steht, könnte man das eigentlich quer durch Deutschland schicken, ohne dass man irgendwelche großen Umwege beachten muss. Man wäre damit von Berlin nach Hamburg in deutlich weniger als einer Stunde gekommen. Es gibt keine Emissionen, weil das alles elektrisch funktioniert. Es gibt keine Bahnübergänge, wie ihr auf dem Bild seht. Keine Straßen werden durchschnitten. Die Landwirtschaft wird nicht eingeschränkt, weil das über die Felder drüber geht. Es muss kein Abstand eingehalten werden zu Nahrungsmitteln oder irgendetwas, was da angebaut wird. Es ist super platzsparend, es ist komfortabel, es ist extrem leise und es kann praktisch nicht entgleisen, weil es um diesen Beton, wie ihr auf dem Bild seht, so rumgreift. Also das Ding war eigentlich die Superlösung der Transportmittel. Und lange wurde dafür gekämpft, das in die Realität umzusetzen. Es waren sehr, sehr viele Strecken geplant, außer dieser einen Teststrecke, in Deutschland und sogar durch ganz Europa. Und es war immer wieder so der Gegenwind aus der Politik, weil das zu viel kostet, weil Leute um die reguläre Bahn gefürchtet haben. Immer wieder gab es Gegenwind und ewige Diskussionen, bis sich das in die 2000er Jahre reingezogen hat, seit den 70er Jahren, und immer noch nicht wirklich in den regulären Dienst gestellt wurde. Und am 22.06.2006 gab es dann ein großes Unglück. Vielleicht erinnern sich ein paar daran, das war damals, ich erinnere mich noch gut dran, war damals überall in den Medien. Das ist eins der sichersten Transportmittel, die es überhaupt gibt. Und dieses Unglück ist nur passiert, weil die Mitarbeiter einen Werkstattwagen vergessen haben, der auf dieser Strecke geparkt war. Und das Ding ist da voll reingerauscht. Also es kann eigentlich nicht entgleisen, es ist super sicher, aber die Politik hat das zum Anlass genommen, um dieses ganze Projekt abzublasen, um diesen ganzen Transrapid praktisch zu beerdigen. Die einzigen, die es gewagt haben, sind ein paar Asiaten gewesen, die haben in Shanghai dieses Ding tatsächlich gebaut, damit kann man heute fahren, die haben diese Idee aus Deutschland gekauft. In Deutschland sieht das Ganze heute so aus, dass links oben ist diese Werkshalle, wo jetzt diese Züge da vor sich hin vergammeln, die steht da immer noch. Und unten seht ihr diese lange Strecke durchs Emsland, die geht ewig weit und die steht da und wird nicht mehr benutzt. Worauf ich mit dieser ganzen Geschichte hinaus will, ich finde, das ist ein sehr treffendes Beispiel. Neulich hat mich eine Reportage wieder daran erinnert. Manchmal hätte Gott in unserem Leben etwas Besseres für uns gehabt oder vielleicht etwas Besseres mit uns vorgehabt. Manchmal hätte er vielleicht sowas für uns gehabt, aber wir sind da drauf geblieben und sind heute noch damit unterwegs. Manchmal gibt es Abzweigungen in unserem Leben, wo uns Gott etwas Gutes geben möchte und wir bleiben auf unseren alten Wegen hängen, weil wir es nicht wagen vielleicht, weil wir selber die Kontrolle haben möchten, weil wir Gott nicht zutrauen, dass was Gutes draus wird. Manchmal ist es so. Vielleicht kennt ihr dieses alte deutsche Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich glaube, in der christlichen Welt, wenn es um Nachfolge geht, um Gottes Nachfolge geht, müsste man diesen Satz eigentlich genau umdrehen. Also manchmal müssen wir in unserem Leben mit Gott den Spatz loslassen, weil er die Taube auf dem Dach für uns bereithält und weil wir ihm nur vertrauen müssen, dass er uns das auch wirklich gibt. Und dann stellt sich die Frage nach dem Ziel. Also wenn Gott von uns diese Nachfolge erfordert, wie wir es in der Bibel gelesen haben, und das heißt auch, dass wir ihm unser Leben unterstellen, dass wir ihm ein Stück weit blind vertrauen, dann stellt sich die Frage, was ist denn das Ziel meiner Berufung? Was habe ich denn davon oder worauf möchte Gott mit mir hinaus? Wenn es jetzt nicht nur darum geht, eine konkrete Aufgabe zu erfüllen, was heißt es denn dann, berufen zu sein? Darauf finden wir ein paar Antworten in der Bibel. Zwei Stellen möchte ich betrachten dazu. Einmal im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Jetzt kommt der Satz, worum es mir geht. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also vorher geht's, er hat uns erwählt in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also wieder diese Berufung einfach nur zum Glauben, nicht zu einer ganz bestimmten Aufgabe. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Dieses Erlangen ist etwas Endgültiges, ja? Diese Herrlichkeit erlangen, das ist etwas, was in der Zukunft ist. Ziel unserer Berufung ist, diese Herrlichkeit zu erlangen. Die Herrlichkeit im Himmel, die Herrlichkeit mit Gott, die Herrlichkeit, wie wir sie auf der Erde nicht wirklich erreichen können. Philipper 3, Vers 14 macht es auch nochmal sehr deutlich. Da heißt es, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also hier steht schon, ich jage auf das Ziel zu. Das Ziel ist die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Eine himmlische, zur himmlischen Berufung. Zum Himmel sind wir berufen, wenn wir Gläubige sind. Herrlichkeit erlangen und es gibt einen Siegespreis. Ja, die himmlische Berufung haben wir schon jetzt, aber diesen Siegespreis im Himmel, den werden wir erst noch bekommen. Das sind Ziele unserer Berufung, wo Gott mit uns hin möchte. Und das gilt für jeden Christen. Und ja, es gibt diese Berufung zu bestimmten Lebensaufgaben. Und man muss sich immer wieder fragen, Gott, was möchtest du gerade von mir? Ich muss mir natürlich trotzdem die Frage stellen, was kommt nach der Bibelschule? Wozu möchte Gott mich konkret gebrauchen im Leben? Aber wenn es um die Frage der Berufung geht, ist die erste richtige Antwort eigentlich, dass wir als Gläubige berufen sind, dass wir zum Christsein berufen sind und dass Gott jeden Christen berufen hat. Und mit jedem Christen, mit jedem Menschen, der gläubig wird, hat Gott diese Ziele, Herrlichkeit zu erlangen, den Himmel zu erlangen, diesen Siegespreis zu bekommen. Das gilt heute für jeden von uns. Und das sind die Gedanken, die mir so wichtig wurden, auch als wir uns diese verschiedenen Personen in der Bibel angeschaut haben. Da waren Menschen dabei, am Ende haben wir Nikodemus betrachtet und da wissen wir noch nicht mal, ob er zum Glauben gekommen ist. Da wissen wir nur, dass er Christus verteidigt, Berufene im Herrn. Und in Johannes 15, Vers 16 geht unter anderem in diesem Vers deutlich hervor, dass nicht wir das entscheiden, sondern er uns beruft. Betrachtet nochmal diese Fragen vom Anfang nach eurem Lebenstraum und diese drei Fragen, die ich euch gestellt habe. Werde ich berufen? Wozu bin ich berufen? Was ist das Ziel meiner Berufung? Und jetzt denkt nochmal an den Lebenstraum, was euch vorhin in Erinnerung kam, als ich euch nach eurem Lebenstraum gefragt habe, und vergleicht es mal damit, mit der Berufung, die uns von Gott zuteil wird. Wenn ihr einen Lebenstraum habt, in aller Regel werdet ihr nicht plötzlich von jemandem berufen. In aller Regel beruft euch nicht jemand anders dazu, sondern ihr entscheidet euch dafür. Aus der Bibel geht ganz klar hervor, dass Gott uns beruft, dass er der Aktive ist, der uns teilhaben lässt an seiner Gemeinschaft und es nicht an unseren Werken liegt. Die zweite Frage, da wird eigentlich deutlich, dass die Berufung von Gott kein Arbeitsverhältnis dasteht. Ich weiß nicht, ob ihr vorhin an einen Beruf gedacht habt, wenn es um euren Lebenstraum ging, aber ich glaube, viele denken daran, an einen Traumberuf, den man mal hatte oder immer noch hat vielleicht. Die Berufung von Gott stellt kein Arbeitsverhältnis dar, sondern eine Beziehung. Berufung von Gott meint eine Beziehung mit ihm. Das muss nicht zwingend eine konkrete Aufgabe sein, wie es bei Abraham oder Mose der Fall war. Und Berufung ist wandelbar. Ja, es gibt verschiedene Stationen in eurem Leben, wo ihr verschiedene Dinge zu erfüllen habt. Und Berufung muss auch nicht immer irgendwas ganz Großes, Spektakuläres, super Tolles sein, was niemand anders um euch rum hat. Und es muss auch nicht, je nach Prägung, denken ja viele, Berufung muss immer was sein, was irgendwie unangenehm ist. Gott reißt uns aus unserem Alltag raus und gibt uns irgendeine schwer zu meisternde Aufgabe, wenn wir bereit dafür sind. Das muss nicht zwingend so sein. Es geht mehr um die Beziehung zu Gott und wir sollten uns immer wieder nach unserem aktuellen Stand fragen. Wo bin ich in der Gemeinschaft mit Gott? Und was möchte Gott vielleicht gerade von mir? Wir wissen aus Römer 8, 28, dass denen, die berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen. Da steht auch, denen, die berufen sind. Das meint alle Gläubigen. Uns wird es zum Besten dienen, egal ob die Aufgabe angenehm oder unangenehm ist. Und die letzte Frage, das Ziel anvisieren. Stellt euch immer wieder die Frage, bin ich noch auf der richtigen Zielstrecke unterwegs oder wandle ich auf meinen alten Wegen? Ja, bin ich nicht mehr auf dem Ziel zu dem besten Verkehrsmittel, was es jemals in Deutschland hätte geben können? Oder ja, wandle ich noch auf meinen alten Wegen dahin, die eigentlich schon längst überholt sind? Ich glaube, diese Fragen kann man sich immer wieder stellen. Ich hoffe, also ob ihr berufen seid, wenn ihr Christ seid, ist es biblisch einfach ein Fakt, dass wir von Gott berufen sind. Und auch wozu er uns beruft, geht ganz klar hervor. Aber ich möchte euch ermutigen, immer wieder euch die Berufung einmal bewusst zu machen und euch klar zu machen, was das für eine Verantwortung auch mit sich bringt und sich selbst zu prüfen. Wo stehe ich heute als Berufener in Christus? Ich hoffe, die Einblicke waren ein bisschen hilfreich für euch. Es ist, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, was es zum Thema Berufung zu sagen gibt. Aber wenn es um Berufung heute geht, mit einem Fragezeichen dahinter, sind mir die Gedanken sehr wichtig geworden. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, sich diese Fragen zu stellen.